Wir feiern den Erntedank und wir danken heute vielleicht weniger für unsere volle Vorratskammer, die 365 Tage jetzt müssen halten müssen. Wir feiern vielleicht nicht mehr so wie früher die gute Ernte und freuen uns, dass die Maschinen bis am Schluss gehalten haben, die Tiere bis am Schluss mitgemacht haben und wir die Ernte aus dem Boden haben. Wir freuen uns vor allem auch an mehr, dass wir zurückschauen und sehen, wie Gott uns versorgt hat. Wie wir einen Tisch haben mit Essen drauf, wie es uns gut geht. Vielleicht mit einem Blick aufs E-Banking und schauen, wir haben noch etwas für die nächsten Monate zum Essen. Und das ist ein Teil von Erntedank. Wir wollen aber auch staunen über die Schönheit von Gott, über seine Güte und über seine Treue. Oft sehen wir, auch wenn wir jetzt den Erntedank feiern, nur die Spitze vom Eisberg, das Sichtbare, das Materielle. Aber unter der Oberfläche liegt der grösste Teil, die grösste Schönheit, Gottes Wesen selbst. Seine Fürsorge, seine Beständigkeit, seine Liebe. Und der untere Teil vom Eisberg, Gottes Herz, hinter dieser grossen Versorgung, wenn wir heute ins Schaufenster stellen. Und so lese ich euch für den Start aus dem 2. Könige 4, die Verse 1 bis und mit 7. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht der Herr fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du zu Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause, außer einen Ölkrug. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig, und geh ins Haus und schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen und gieße in alle Gefäße, und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und tat so und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn. Du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Die Geschichte fängt an mit einem Schrei. Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa. Es ist kein gewöhnlicher Hilferuf, sondern der Schrei von einer Verzweiflung. Ihr Mann war ein Prophetenjünger, ist gestorben. Es war also nicht nur irgendein Mann, sondern jemand, wo Gott seit Kind an gedient hat. Er war ein Nachfolger von Elias und Elisa und trotzdem erlebt diese Familie grosse Not. Und das zeigt einfach, also als Nebensatz, gottesfürchtige Menschen sind nicht automatisch von Leid und von wirtschaftlicher Not bewahrt. In der damaligen Zeit, das war etwa ums 9. Jahrhundert vor Christus, war die Stellung von einer Witwe sehr verletzlich. Israel war zwar durch das Gesetz verpflichtet, für Witwe, für Waisen und für Fremdlinge zu sorgen, aber in der Praxis hat es oft nie gelangt. Eine Frau ist wirtschaftlich abhängig von ihrem Mann oder von männlichen Angehörigen aus der Familie. Ohne Mann und mit Schulden ist sie am Rand der Existenzverlust gestanden. Es ist damals im Recht erlaubt gewesen, die Kinder als sogenannte Schuldsklaven zu sich zu nehmen, um die Förderungen zu begleichen. Es ist nicht wie eine Sklaverei, wo wir jemanden verkauft haben und dann ist es sein eigenes. Aber man hat die Kinder zum Beispiel dürfen für sich selber und die konnten den Gegenwert abschaffen von dem, was eigentlich geschuldet war. Und solange sie geschafft haben, um den Gegenwert abzuschaffen, sind sie wie eine Art von Sklaven gewesen. Aber für die Mutter war das unvorstellbar gewesen. Stell dir mal vor, ihre Kinder, ihre Zukunft, ihre Trost, alles ist weg gewesen. Und damit steht es weiter vor einem völligen Zusammenbruch. Sie hat keinen Mann, sie hat kein Einkommen, sie hat Schulden und dazu noch die Bedrohung, die eigenen Kinder zu verlieren. Und genau da, wo der Mensch nichts mehr hat, fährt die Geschichte von unserem grossen Gott an. Die Witwe ist am Ende und das Einzige, was sie noch tun kann, ist schreien. Und es ist bemerkenswert, es ist nicht nur ein Schrei in die Leere, ein Schrei in den Wald raus, sondern es ist ein Schrei, sie wendet sich an Elisa, den Mann Gottes. Und das zeigt, dass sie den Glauben von ihrem Mann weiter in sich trägt. Sie stimmt eigentlich ein, in das, was ihr Mann ihr vorgelebt hat. Und sie glaubt an den Gott Israels, der eingreifen kann. Ihr Hilferuf ist so eine Mischung aus Vertrauen und aus Klage. Sie schreit, du weißt ja, dass dein Knecht den Herr fürchtet. Also mit anderen Worten könnte man sagen, wie kann es sein, dass jemand, wo Gott dient, so endet? Und das ist ein ehrliches Gebet, ein Schrei aus Glauben. Und solche Schrei hören wir ganz viel in den Psalmen inne. Und dann kommt der Prophet Elisa ins Spiel. Er war damals wie eine Art von Vertretung von Gott selber gewesen. Wenn man sich an ihn wendet, ist das fast so, als würden wir uns heute an Jesus wenden. Und die Schönheit von diesem Text ist die Tatsache, dass Gott in Elisa der armen Witwe einen Helfer schickt. Jemand, der ihr in dieser Not hilft. Gott hat die Witwe gesehen und er sieht auch dich und er sieht auch mich heute. Und das ist einfach mal schon ein Grund, wo wir Gott einfach Danke sagen. Du siehst mich in meiner Not, du siehst mich, wo ich stehe. Ich danke dir, dass du nicht einfach die Augen verschlossen hast. Du darfst wissen, du bist nicht alleine. Gott sieht dich. Wie damals die Witwe, sieht er auch dich heute. Und Elisa antwortet ganz ruhig, aber mit viel Weisheit. Er fragt, was soll ich dir tun? Sag mir, was ist überhaupt noch daheim? Gott fährt oft dort an, wo wir sind, mit dem, was wir haben. Und nicht mit dem, was wir nicht haben. Das Wenige, was wir haben, und es scheint, auch wenn es nichts mehr ist, langt für Gott völlig. Wir können ihm das Wenige bringen, was wir haben, und er wird damit an sein Ziel kommen. Denke zum Beispiel nur an die Speisung von den 5'000. Ganz wenig gebracht und es langt für alle. Hab keine Angst. Schau auf die Witwe, auch sie ist ein Beispiel dafür. Nämlich die Witwe, die antwortet, deine Magd hat nichts im Hause, als ein Ölkrug. Wie so ein Ölkrügli. Das ist noch halb voll. Du kannst in den Küche umschauen. Die Schubladen sind leer. Es ist alles leer gegessen. Ein bisschen Öl habe ich noch. Dann ist es fertig. Ein ganz kleiner Rest. Ein leeres Bankkonto. Keine Arbeit. Ein zu kleines Einkommen oder einfach nur noch ein Ölkrug. Doch in Gottes Hand werden wir sehen, wie aus dem kleinen Rest ein Wunder tut. Elisa gibt der Witwe eine ganz ungewöhnliche Anweisung. sie soll leere Gefäße von ihren Nachbarn sammeln. So viel wie möglich. Und das Interessante ist, im Urtext steht wirklich einfach das ganz grobe Gefäß. Das kann alles sein. Das wird für Waffenrüstung behalten, die so ein bisschen bombig, so ein bisschen rund sind. Das kann bedeuten, dass es irgendwie ein Messbecher ist, ein Plastikbecher, ein Müsli-Schaueli oder irgendwie ein Camping-Dings, eine Pfanne, ein Kübeli und da noch eins. Und der andere Nachbar hat vielleicht noch eine grössere Schüssel. Boah, da ist noch das Gefäß, da ist noch eine Spritzkanne. Ja, da ist noch eins, wo wir noch Sachen drin haben. Gummistiefel habe ich auch noch. Das ist mit Gefäß gemeint. Ganz breit. Bring einfach alles, was du bringen kannst. Alles. Und stell dir doch mal vor, die Küche, wie die aussieht. Gefüllt mit unterschiedlichsten Gefäßen. Und dann soll sie die Türen hinter sich zutun und die Söhne mit in dieser Küche haben. Das Wenige, was sie hat, soll sie anfangen ausgießen. Da gießt sie aus. Füllt. Hinter einer verschlossenen Tür passiert im Leislichen ein Wunder, wo man fast nicht sehen kann, weil einfach immer noch Öl aus dem Fläschchen rauskommt. Und dann irgendwann sind sie beim Letzten angekommen. Es ist gefüllt alles. Und die Witwe sagt, bringt noch mehr. Ja, die Nachbarschaft hat auch keine mehr. Ausgeschossen. Und dann hört es auf. Und dann kommt kein Öl mehr. Die Küche voll Öl. Das Wunder geschieht nicht öffentlich, sondern im Verborgenen innen, im Glaubensgehorsam. Gott handelt, während die Tür geschlossen ist. Es gibt keine Zuschauer. Sie und ihre Söhne erleben, wie das Öl nie ausgeht, bis kein Gefäß mehr da ist. Und das Öl steht sinnbildlich für Gottes Versorgung, natürlich in diesem Text, weil Öl ist wertvoll. Und man weiss, dass das, was ich kann, teuer verkaufen und somit meine Schulden begleichen. Aber es steht nämlich auch für den Heiligen Geist heute, wo nie aufhört, solange es offene Gefäße hat, solange Menschen da sind, die sagen, da bin ich, wird er wirken und ausgießen, bis letztes Gefäß, das da ist, das offen ist, in der verschlossenen Tür gefüllt ist. Es steht auch für seine Fülle. Und die fließt, solange leere Gefäße da sind. Und dafür haben wir alle Grund, Gott zu danken. Es entspricht der Art von Gott, unsere leeren Hände, unsere leeren Herzen, unsere leeren Bücher zu füllen. Aber nicht nur mit Essen und mit Trinken, sondern sogar mit seinem Heiligen Geist, mit seiner göttlichen Ruhe in unserer Not, mit seinem Trost, mit all dem, was ihn ausmacht. Er will Raum hinein, in und durch uns wirken. Sein Frieden, seine Ruhe, seine Liebe in uns ausgießen. Und es wird nie ausgehen wie das Öl bei der Witwe. Und am Schluss sagt Elisa, geh hin, verkaufe das Öl, bezahle all deinen Schuldherren, du aber und deine Söhne nähert euch von ihm übrigen. Und damit ist nicht gemeint, ihr solltet jetzt während der nächsten 10 Jahre Öl trinken, sondern es ist wertvoll. Das kannst du auf den Markt bringen. Und es gibt dir Geld, damit du wieder zum Leben wieder genügend hast, für Kleider, für das Essen. Da kannst du anschaffen, das, was dir fehlt. Gott stillt nicht nur die akute Not, sprich also die Schulden sind bezahlt, und nachher ist es ein Problem, sondern Gott gibt Zukunft, er gibt Sicherheit. Die Witwe kann von dem noch leben in Zukunft. Und Gottes Versorgung wird sichtbar. Sie ist nicht knapp, sondern grosszügig. Und er tut mehr, als sie erbittet hat. Das ist eine kleine Geschichte, aber ein grosses Fenster im grossen Herz von Gott, wie er uns sieht, wie er wirkt, wie er damals gewirkt hat und wie er heute noch wirkt. Durch Elisa als Stellvertreter von Gott hat die Witwe Gottes Versorgung und Güte erfahren. Aber das ist nicht eine einmalige Sache, sondern es entspricht dem Wesen von Gott. Schaut selber, wir öffnen die erste Seite der Bibel und landen ganz beim Anfang, bei der Schöpfung. Dort lesen wir aus Genesis 1, auch der 11. Vers von der Bibel. Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Wie die Geschichte, die du mal erzählt hast am Anfang. Mit diesen ersten Worten leitet Gottes Versorgung in die Schöpfung hinein. Er schafft nicht nur eine wunderschöne Schöpfung, sondern auch Fruchtbarkeit. Er sorgt dafür, dass das Leben weitergeht, dass die Erde weiter dreht und dreht und wir immer wieder genug zu essen haben. Es ist nicht nur das Resultat unserer Arbeit, sondern es ist Gott, der Fruchtbarkeit ins Wesen, in die Schöpfung hineingelegt hat. Und wir dürfen von Gottes Güte, von Gottes Idee, von Gottes Versorgung leben. Und das Faszinierende ist, die Versorgung gilt allen Menschen. Ob gläubig oder nicht. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gut und Böse. Er gibt Regen für Gerechte und Ungerechte. Jede Ernte, ob Weizenfeld oder Apfelbaum, es ist ein stilles Zeichen von Gottes Güte und Versorgung über die ganze Welt. Für jeden Mensch auf der Welt. Ist das nicht fantastisch? Und dann gehen wir ein paar Jahre vorwärts, landen im Genesis 8 und dort wissen wir, Gott zerstört die Welt, weil er merkt, die Menschen, die sind ganz übel unterwegs. Es ist eine Liquidation eigentlich, es passiert einfach ein Master Reset. Es überlebt nur noch Noah und seine Kernfamilie. Und dann lesen wir, nachdem der Noah ein Opfer, ein Dankopfer Gott gegeben hat, und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist nochmal ein neuer Wendepunkt. Trotz dem Bösen im Herzen der Menschen sagt Gott, ich halte die Schöpfung am Leben. Ich schaue weiter für sie. Ich sorge, dass jeder Mensch mit dieser Ernte genügend hat, was er für das ganze Leben braucht. Er verspricht es und hält das Versprechen, bis heute das Saat und Ernte nie wieder aufhören. Auch wenn Dürre, Stürme oder Krisen kommen, Gott hat das Versorgungsversprechen in die Schöpfung hineingelegt und er wird dafür sorgen. Das Zeichen dafür wissen wir, ist der Regenbogen. Gott hält an seinem Versprechen fest. Die Geschichte von Elisa zeigt die göttliche Handschrift im ganz Kleinen. Wie in der Schöpfung schafft Gott aus wenigem Überfluss. Wie nach der Sintflut bringt er den Neuanfang aus dem Nichts raus. Die Witwe hat nur ein kleines Krügli Öl daheim. Und der Lisa fragt nicht, was ihr fehlt. Er fragt, was hast du daheim? Gott fährt dort an, wo noch ein Rest Vertrauen ist. Etwas Kleines, das da ist. Gottes Wirken und Fürsorge ist auch still. Hinter verschlossenen Türen. Vielleicht auch langsam wachsend. Oder so selbstverständlich, dass man es kaum mehr bemerkt. Und aus dem Grund ist es auch gut, dass wir heute heranschauen. Zurückschauen in unser Leben hinein. Zurückschauen auf das Jahr. Und dürfen staunen. Und dürfen als Reaktion Gott für sein leisliches Eingreifen einfach Danke sagen. Wo hat sich Gottes Herrlichkeit, sein Versprechen für dich zu sorgen, in diesem Jahr bei dir zeigt. Vielleicht nicht ein spektakulärer Blitz vom Himmel, sondern in seiner Treue, in seiner Fürsorge, in seiner Fülle. Gott ist ein Vater, der nicht ein Selektautomat ist, sondern jemand, der uns sieht. Er sieht, was wir brauchen. Er sorgt für uns durch die Schöpfung, durch die Jahreszeiten, durch seine Zusagen, durch Wunder und manchmal ganz unscheinbar wie bei der Witwe. Vielleicht stehst du heute mit einem leeren Gefäß da, mit einem Mangel, mit einer offenen Frage oder mit einer Sorge. Und dann gilt dir die gleiche Einladung. Bring das vor Gott. Ich aus dem Wenigen, was du hast, etwas Überfließendes machen. Weil er der gleiche ist von damals wie auch heute. Er ist der Schöpfer, er ist der Versorger, er ist der Gott, der nie aufhört, zu schenken und sich dir zu verschenken. Wo hast du die Schönheit von Gott in diesem Jahr erlebt? Oder welches Gefäß, das leer ist, wo du merkst, da habe ich einen Mangel, möchtest du ihm herbringen? Und wir werden einen Moment von der Ruhe jetzt genießen, wo du dir mit Gott kannst austauschen, kannst ihm Danke sagen, kannst überlegen, was ist das? Was ist mein Schrei? Und dann gehen wir ins Abendmahlszeit über. Und wenn du möchtest, kannst du beim Abendmahl als Zeichen für dich so ein Gefäß nehmen und einfach mit dem vor das Kreuz gehen. Du kannst vielleicht eins nehmen und sagen, ich danke dir, dass du es so reich gefüllt hast. Wir gehen jetzt in den Moment einfach vor Gott kommen und uns vielleicht Gedanken machen, wie sich das letzte Jahr Gott an unserer Seite entwickelt hat. Wir feiern heute Gott, der uns nicht vergisst, der uns in unserer Not begegnet, der für uns sorgt, auch wenn wir schwere Momente wie die vielleicht von der Witwe haben. Wir feiern den Gott, der für uns gesorgt hat in dem letzten Jahr und wir dürfen darauf vertrauen, dass er für uns auch in Zukunft wird sorgen. Wir feiern heute Gott, der uns zu sich einladet, dass wir vor ihm unseren Dank und unsere Bitte können bringen. Und wir feiern heute Gott, der die Last von der Schuld, die Sünden auf sich genommen hat. Und durch die Hingabe durch Jesus Christus haben wir wieder einen Zugang. Wir brauchen nicht nur einen Prophet oder einen Mittler, sondern wir dürfen eins zu eins vor Gott kommen. Und das ist das, was Jesus uns ermöglicht. All das, was zwischen uns ist gestanden, hat Jesus auf sich genommen. Und wir haben einen Zugang zu ihm.